Wir kommen zusammen mit Freude in unserem Herzen, weil er lebt. Und er sagte, weil ich lebe, lebt auch ihr. Und welche Hoffnung das ist, wenn wir darauf ruhen können heute Morgen. Nun, bevor wir die Morgenbotschaft haben, lasst uns die Häupter beugen, ein bisschen zum Gebet. Teurer Gott, wir sind so dankbar an diesem Morgen, die Menschen zu sein, die nach deinem Namen gerufen werden. Wir sind so froh, dass wir uns es nur vorstellen möchten müssen von einer großen Auferstehung, die kommen wird, sondern es ist bereits eine Realität für uns geworden, so wie wir es in deinem Worte lesen und sehen, dass du dieses verheißen hast. Und wir fühlen es in unseren Seelen, dass Jesus lebt. Und wir denken heute Morgen von den vielen Schwierigkeiten, die in dem Leben gewesen sind, und der Traurigkeiten, durch die wir gegangen sind, die Erfahrungen, die uns auseinandergerissen haben und die uns den Winden der Erde übergeben haben, wie wir unsere Verwandten beerdigt haben und wie wir getrauert haben an ihrem Grab und wie es schien, als ob unsere Seelen in uns fast vergangen sind. Aber dann denken wir an den Tag. Oh, was bedeutet es uns, bedeutet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Er hat jede Kraft des Feindes verdorben, als er im Triumph auferstanden ist, und er nahm die Schatten hinweg. Und nun können wir in seinem kostbaren Licht seiner Auferstehung wandeln. Und wir können uns vorstellen, dass vor etwa 1900 Jahren oder mehr an diesem Morgen waren zwei kleine Frauen auf dem Weg zum Grab und fragten sich, wer den Stein hinwegrollen würde. Aber Gott hatte ihn bereits bewegt. Und der eine, der dort gehalten wurde, ist von den Toten auferstanden und sprach mit ihnen und sagte, geht zu meinen Jüngern und Petrus, dass ich ihnen in Galiläa begegne. Oh, wie wir dir danken für diese große Erfahrung, dass wir immer noch Zeugen sein können dieser Auferstehung. Es wird uns so wirklich, als wie es für sie war an diesem Morgen, denn er ist von den Toten auferstanden. Vergebe uns unsere Sünde und zu kurz kommen. Und alles, was wir getan oder gesagt oder selbst gedacht hatten, was verkehrt war, Herr, wir beten, dass du uns diese Dinge vergeben wirst und versiegle uns tief und ziehe uns nah an diesem Morgen. Viele Male stehst du in den Schatten, wenn unsere Schwierigkeiten so tief sind. Und als Maria vom Grab wegging an dem Morgen und sie weinte und sie hörte eine Stimme, die hinter ihr sagte, warum weinst du? Er stand gerade hinter ihr. Er schaute, beobachtete, was geschah. Und als er ihren Namen aussprach, oh, wie ihr Herz vor Freude gesprungen sein muss, denn ihr Herr war von den Toten auferstanden. Oh, rede zu uns an diesem Morgen, Herr. Gib uns dein Wort und deinen Geist. Und gib uns aufs Neue Sicherheit, wie wir sprechen von den Propheten und den Verschiedenen, die auf diese große Zeit gewartet hatten. Wir warten auf die allgemeine Auferstehung in den letzten Tagen, wenn unser Herr wiederkommt. Bis dann, Herr, halte du uns gesund, glücklich, voller Freude, frohlocken, und dass wir nicht leben durch Brot allein, sondern von jedem Wort, das hervorgeht aus dem Munde Gottes, mögen wir dadurch leben. Gewähre es uns, Vater, dieses bitten wir in seinem Namen, dessen, der von den Toten auferstanden ist und die uns die Versicherung von unserer Auferstehung gegeben hat. Amen. Wie ich die Straße hinunterkam ein paar Minuten vorher und ich dachte an wie die Vögel sangen, dachte ich daran, was für ein Frühling es heute ist und wie passend Ostern ist. Nach dem großen, dunklen, kalten Winter, nachdem der große, kalte Winter vergangen ist, mit all seinen Blizzards, Schneestürmen und so weiter, dann bricht der Sonnenschein hervor. Und das Hervorkommen der Sonne bringt ein neues Leben, neue Hoffnung, eine neue Zeit, neue Blumen, neue Frucht. Und alles kommt zum Leben. Selbst Menschen, die Bibel nicht hatten zum Lesen, konnten wissen, dass es einen Gott gibt, wenn er nur die Natur beobachten würde, wie sie vergeht und wie sie wiederkommt. Im Herbst des Jahres ist die Kreuzigung, am aufgehendes Jahr im Frühling ist die Auferstehung. Wir können Gott in allem sehen. Und ich dachte, während ich meine kleinen Vögel draußen dort in meinem Hof singen hörte an diesem Morgen, meine kleinen Rotkehlchen, und ich liebe sie, ich nenne sie meine kleinen Radios, und ich gehe nach draußen und schalte mein Radio am Morgen an und höre ihnen zu. Und ihr kennt die kleine Legende des Rotkehlchens. Er war ein kleiner brauner Vogel, gemäß der Legende, bis zum Karfreitag, und da starb einer alleine, und es gab keinen, der ihm helfen würde, und er stand alleine, und dann wurde er an das Kreuz genagelt, und ein kleiner brauner Vogel versuchte, ihn vom Kreuze zu befreien, und er ist vor und zurück an die Nägeln gegangen und den Dornen auf seinem Haupt, und dann hat er seine kleine Brust voller Rot mit Blut bekommen. Und seitdem ist sie rot. Und ich dachte, oh Gott, das ist die Art von Schild, das ich möchte. Und wenn ihr es bemerkt, die kleinen Rotkehlchen, wenn er sich selbst, und wenn ihr schaut, unter diesem roten Lage von Federn ist Dunkelheit, aber es ist ein rotes Schild, das ihn beschützt. Das möchte ich. Egal wie gut wir versuchen würden zu sein, wir sind immer noch Sünder. Aber dieser kleine rote Schild, das benötigt ist, um einen Unterschied zu machen von anderen Vögeln, und das ist, was es braucht, dass wir anders werden von der Welt, ist dieses kleine rote Schild seiner Gnade. Und wir kommen heute Morgen, am Ostermorgen, wie jeden Ostermorgen, sehnen wir uns danach, uns früh zu versammeln am Sonnenaufgang. Und es ist mein Vorrecht in den letzten Jahren gewesen, hier in das Versammlung zu kommen und die Menschen zu taufen und ihnen zu predigen über die Auferstehung des Herrn Jesus. Und während ich am letzten Abend studierte, während des Sturms, und ich dachte, was wäre das besten Worte zu sagen an diesem Morgen der Auferstehung? Und meine Gedanken fielen da hierauf, ein Thema, über das unser Bruder gerade gelesen hatte aus Hiob, dem 19. Kapitel, vom 23. bis zum 27. Vers. Ich weiß, mein Erlöser lebt, sagte Hiob. Und ich habe dieses als Thema ausgewählt. Und während wir hierher kommen, wir kommen hier zu diesem Zweck allein, dass wir eine neue Hoffnung finden können. Wir sind hier auf dieser Erde und wir wissen, dass wir in der Dunkelheit leben. Wir brauchen uns die Dinge nicht vorstellen oder uns selber reinlegen, denn wir wissen, wir leben in den Schatten des Todes. Jedes Mal, wenn wir die Sirene der Ambulanz hören oder am Friedhof vorbeigehen oder ein Krankenhaus sehen, jedes graue Haar markiert in unserem Gedächtnis, dass wir ein verlorenes Volk sind, für beide, die Jungen und die Alten. Und dann kommen wir zusammen an einem solchen Morgen, um eine neue Hoffnung für uns zu bekommen, dessen, wofür wir hier sind und was der Zweck ist. Und ich glaube, dass dies eine wunderbare Zeit ist, darüber nachzudenken, welche Hoffnung uns Gott gegeben hat. Nun, wir wollen dieses zuerst in unsere Gedanken hineinbringen, dass es keine Sache gibt, die uns zerstören kann, bis der Zweck dessen, der uns geschaffen hat, erfüllt ist. Es gibt nichts. Wir sind zu einem Zweck gemacht. Diese Gemeinde hier wurde für einen Zweck gebaut. Das Fundament war noch nicht gegraben und der Grundstein noch nicht gelegt auf das Gebäude. Und das Dach und die Einrichtung waren noch nicht hier, sondern um zu sehen, ob es getan werden könnte. Es wurde hierher gesetzt für einen Zweck oder zu einem Zweck. Die Häuser, in denen ihr lebt, sind dort nicht einfach durch Zufall hingesetzt worden, weil jemand seine Zeit verschwendet hat, sondern euer Heim wurde vor einem Zweck geschaffen, um einem Zweck zu dienen. Wenn ihr hier heute Morgen mit eurem Auto hergekommen fahren seid, Ein Automobil wurde nicht geschaffen, um zu sehen, ob es funktionieren würde. Und die Materialien wurden durch die Menschen nicht verschwendet, sondern es wurde hier zu einem Zweck gesetzt und um einem Zweck zu dienen. Die Kleidung, die ihr trägt, waren nicht dazu da, um zu sehen, ob jemand etwas schneidern könnte, sondern es war zu einem Zweck. Das Essen, das ihr isst, es ist nicht auf der Erde gewachsen, einfach nur um zu sehen, ob es wachsen kann, sondern es wurde geschaffen, um einem Zweck zu dienen.
Und
Gott musste den Baum nicht machen, nur um ein Baum zu sein. Er machte den Baum zu einem Zweck. Und Gott hat dich und mich nicht gemacht, nur um zu sehen, ob er es tun könnte, sondern er hat uns zu einem Zweck geschaffen. Deshalb gibt es einen Zweck für uns alle, warum wir hier sind. Ihr seid nicht hier, um nur ein anderes menschliches Wesen zu sein, sondern ihr seid hier, denn Gott hat euch zu einem Zweck geschaffen. Ihr seid nicht hier, um nur die Speise zu essen, die Gott hat wachsen lassen. Ihr seid nicht hier, um in einem Haus zu leben, das Menschen gemacht haben, oder die Kleidung zu tragen, die jemand geschneidert hat. Ihr seid hier für einen bestimmten Zweck. Egal, wie klein ihr seid, wie groß ihr seid, wie wichtig ihr seid oder wie unwichtig ihr seid. Ihr seid hier, um einem Zweck zu dienen. So wie mein Finger hier einem Zweck dient. Mein Fingernagel an dem Finger dient einem Zweck. Mein Auge und jeder Teil von unseren Leibern dient einem Zweck. Und es wurde nicht hier hingestellt, um zu sehen, nur zu sehen, wie es aussieht, wenn man es hier hinbringt, sondern es wurde hier hingesetzt oder gestellt, um einem bestimmten Zweck zu dienen. Es war Gottes göttlicher Plan, dieses zu tun. Und wenn wir hier hingestellt wurden zu einem Zweck, dann gibt es nichts, das uns zerstören kann, bis Gottes Zweck erfüllt ist. Nichts kann uns verletzen, bis der Zweck, für den Gott uns hierher gestellt hat, offensichtlich geworden ist. Egal, wie viele Schwierigkeiten wir haben, wie viel Kummer oder Leiden wir durchgehen müssen, all diese sind Gründe. Und es gibt einen Grund dafür. Wir nehmen zum Beispiel Noah in der Bibel. Es war eine Flut, die kam und die gesamte Erde wurde zerstört, die Vegetation und alles ist zerstört worden, aber Noah und den Samen, den er in die Arche genommen hatte, außer Noah und dem Samen, den er in die Arche genommen hatte. Gottes Zweck kann niemals besiegt werden. Es gibt nichts, was es besiegen kann. So wie glücklich sollten wir heute sein, denn wir ruhen auf der wunderbaren Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes, dass es keine Dinge gibt, die gegenwärtig sind, weder Dinge, die kommen werden. Es gibt keine Krankheit, keinen Kummer, kein Tod, keine Gefahren oder irgendetwas, das uns von dem Zweck des lebendigen Gottes trennen kann. Was Gott sich in seinen Gedanken vorgestellt hat, was Gott sich in seinem Herzen vorgenommen hat zu tun, es gibt keinen Dämon, keine Kraft. Es gibt nichts, was uns jemals von Gottes ewigen, großen, unsterblichen Plan trennen kann. Es muss so sein, wie Gott es gesagt hat. Und dann finden wir heraus, in den Tagen, in denen die gesamte Welt durch die Flut zerstört werden wurde, dass Gott eine Vorbereitung getroffen hatte. Eine Vorbereitung für welchen Zweck? um seinen Zweck zu bewahren. Er tat es in den Tagen Noahs und er tut es heute. Er hat eine Vorbereitung getroffen, um seinen eigenen Zweck zu erhalten. Er will eine Gemeinde erhalten. Er will ein Volk erhalten. Er will Bürger für sein großes Königreich erhalten, die der Tod nicht zerstören kann. Und wir erkennen dieses durch Glauben, dass wir dieses annehmen können. Aber die Auferstehung bringt eine solide Grundlage hervor, auf denen unser Glaube ruht. Nichts kann es zerstören. So wie der Dichter einmal schrieb, oh, welch ein Vorgeschmack der göttlichen Herrlichkeit, Erben der Erlösung, erkauft durch Gott, geboren durch seinen Geist, gewaschen in seinem Blut. Was für eine Versicherung auf diesem festen Felsen der Auferstehung unseres gepriesenen Liebhabers des Herrn Jesus. Nichts kann es zerstören. Es ist gepflanzt worden. Es ist der Same Gottes. Es ist ein Zweck, den Gott uns, es ist der Zweck Gottes, uns den gepriesenen Heiligen Geist zu geben. Es ist der Zweck Gottes, uns Zeichen und Wunder zu zeigen. Denn es ist der Zweck Gottes und nichts kann es zerstören. Alle Kräfte der Hölle mögen dagegen wetten, aber es wird hindurchkommen, denn wir haben Gottes ewige Verheißung. Es mögen Lehrer sein oder Ismen, die aufkommen, oder große Programme aufstehen. Da mögen Dinge sein, die so aussehen, dass es zerstört wurde, aber es kann niemals zerstört werden. Es ist der Zweck Gottes und er schaut danach, dass es überwinden wird. Es liegt nicht an mir und es liegt nicht an dir, ob es zerstört werden wird oder nicht. Es liegt an Gott und wir können sicher darauf ruhen, dass Gott niemals unser Erbteil zerstören lassen wird, denn es ist sein Zweck, dieses uns zu geben. Nun, wir denken heute an die Zerstörungen oder etwas zu zerstören zu versuchen. Wir haben Christus als Verheißung. Wir denken an die Hebräerkinder. Als Gott einen Zweck für sie hatte, als sie dort unten in Babylon waren und der Ofen wurde siebenmal heißer gebrannt, als er jemals vorher aufgeheizt wurde, um den Zweck Gottes zu zerstören. Und das gesamte Babylon tobte. Und sie waren bestimmt darin, Satan war es, um den Zweck Gottes zu zerstören, denn er wusste, diese Kinder würden in den Ofen hineingehen. Und so hat er den Ofen, als sie ihn aufheizten, siebenmal heißer gemacht, um sicher zu sein, dass das Programm Gottes zerstört werden würde. Aber Gott wollte seine Kraft darstellen. Und das ganze Babylon und die ganze Hölle konnte diesen Zweck nicht besiegen. Nein, Herr. Und wenn sie den Ofen eine Million Mal heißer hätten brennen lassen könnten, es hätte niemals den Zweck Gottes zerstört. Gott wollte zeigen, dass er ein Gott der Erlösung war und dass er die Erlösung dem bringen würde, wer immer sie wünschte. Und nichts würde seinem Programm in die Quere kommen. Und als sie den Ofen aufheizten, wie wenig wussten Sadrach, Mesach und Abednego, wussten sie, dass sie aus dem Ofen wieder herauskommen. Denn sie sagten selbst, unser Gott ist in der Lage, uns aus diesem zu erlösen. Aber auch wenn er es nicht tun wird, werden wir uns vor dem Bild nicht beugen. Gott hatte jemanden, der ihm dienen würde. Und sein Zweck wurde nicht besiegt. Das Feuer kann den Plan Gottes nicht besiegen. Oh, wie es mir gefällt, dieses an diesem Morgen zu sagen. All die Wasserstoffbomben in dieser Welt können niemals die Auferstehung seiner Gemeinde besiegen.
All the
all das hinweg erklären und all die Mathematik und so weiter, die diese intelligente, mit der sich diese intelligente Welt verkleidet hat, um einen Zweck zu haben, um den Glauben an Gottes Kindern zu zerstören. Es wird es nie geschehen. Der Glaube wird für ewig leben. Es war der Zweck Gottes, um zu zeigen, dass er Kraft hatte über die wilden Tiere im Felde. Und sie haben ein paar Löwen in eine Höhle getan zu einer Zeit. Und sie haben die hungern lassen, bis sie so hungrig waren. Sie konnten eine Person in Stücke reißen mit einem einzigen großen Hieb. Und der Teufel dachte sicherlich, ich werde in der Lage sein, den Propheten Daniel zu zerstören. Aber Daniel hatte in seinem Herzen sich vorgenommen, den Zweck Gottes zu erfüllen. Und Gott hatte dieses in sein Herz gelegt. Und bevor Daniel diesen Wunsch haben konnte, musste es etwas geben, das diesen Wunsch in ihm schuf. Bevor er jemals diesen Glauben haben konnte, musste es etwas geben, um ihm zu sagen, dass dort ein Gott war, der ihn erlösen konnte. Oh, ich hoffe, dass dieses heute mit dem heutigen Morgen übereinstimmt, mit dem Glauben, dem lebendigen Glauben des lebendigen Gottes in seiner Gemeinde. Da ist etwas in unseren Herzen, das spricht darüber, dass es ein Land auf der anderen Seite des Flusses gibt. Ich kann meinen Finger nicht auf dieses Land legen, noch kann irgendein anderer Mann den Finger darauf legen, aber es ist etwas in uns, das uns sagt, dass das Grab nicht unser Ziel ist. Und Staub bist du und zum Staub gehst du zurück, wurde nicht gesprochen von der Seele. Da ist etwas in uns, da ist ein brennendes Feuer, ein Licht, das durch Gott angezündet wurde und kein Wind kann es ausblasen. Es gibt keine kalten Schauern in der Gemeinde. Es gibt keine Gleichgültigkeit unter den Menschen. Es gibt keine Verfolgung in dieser Welt, die die Flamme, die Gott angezündet hat, ausblasen kann. Denn es ist Gottes Zweck, dass dieses die Fackel seines Lebens als Lichtes brennen wird bis zum Kommen des Herrn. Und keine Kraft kann sie ausblasen, sondern sie werden nur dafür sorgen, dass sie heller brennt, so wie sie blasen und wehen. Es wurde bewiesen in den Zeitaltern, dass die Verfolgung die Gemeinde stärkt. Und Daniel, er wusste nicht, wie Gott es tun würde. Und er wusste auch nicht, ob Gott es tun würde. Aber er wusste, dass er in der Lage ist, es zu tun. Und er wusste, dass etwas in ihm, die ihm dieses gesagt hatte. Seht, Gott hatte einen Zweck. Er hatte alles, das für seinen Zweck arbeitete. Und den ganzen Tag lang, egal wie gleichgültig wir manchmal zu sein scheinen oder wie befremdend die Dinge gehen und wie die Gemeinde in diesen Zustand kommt oder in den Zustand, es ist alles um der göttliche Zweck Gottes, um uns zu formen und uns in seiner eigenen Weise zu bilden. Wer weiß, wie er das Material besser formen kann als der Schöpfer? Und die Löwen konnten den Propheten nicht essen, denn Gott sandte einen Engel. Er hatte einen Engel, der gegenwärtig stand, um den Propheten zu beschützen, denn Gott hatte einen Zweck. Er wollte zeigen, dass dieser selbst aufgemachte König und dass seine mächtige Hand und sein Zweck. Ich denke, was heute geschieht, dass Gott ein Volk bereitet, dass er zeigen kann, seine mächtige Hand, wie sie seinen mächtigen Zweck erfüllt. Oh, ich bin so froh heute Morgen, dass er in meinem Herzen lebt, dass er nicht ein toter Gott ist. Er ist ein lebendiger Gott. Und dort tief unten in mir drin, gestern Morgen saß ich auf dem Stuhl bei dem Friseur, um mir die Haare geschnitten zu bekommen. Ein junger Mann schnitt mein Haar dort im Bruder Egan Shop. Und ich saß dort mit meinem Haupt gebeugt und ich war so müde. Die Versammlungen sind so lange gewesen und ich versuchte an dem Morgen etwas alleine zu sein, um Ruhe zu haben, bevor die nächste Versammlung beginnt. Und ich war so müde und es schien, als ob mein Herz aufhörte zu schlagen. Und während ich dort saß, plötzlich konnte ich, wie jemand zu mir sprach, aber es schien, als ob ich wie im Weltraum war. Ich dachte, hatte ich einen Herzanfall. Und ich verlasse, gehe jetzt hinweg aus diesem Friseurstuhl. Ich fragte mich, ist das, was geschieht? Ich fühlte meine Hände, sie waren taub und mein Herz schien, als ob es aufgehört hatte zu schlagen. Und ich dachte, oh, aber dort ist ein Evangelium, das gepredigt werden muss. Und es gibt keine Kraft, die mich hinwegnehmen kann, bis Gottes Zweck erfüllt ist. Es gibt nichts, was mir schaden kann. Nicht eine Sache, bis Gottes Zweck erfüllt ist. Und wenn das erfüllt ist, dann möchte ich mit seinem Zweck hinweggehen. Wenn er zu Ende gekommen ist, bin ich es auch. Wenn er mit mir zu Ende gekommen ist, dann bin ich mit dem Leben zu Ende. Wenn er mit euch zu Ende gekommen ist, seid ihr auch beendet. Welchen Unterschied macht es? Gott hält es alles in seiner Hand. Ob wir jung oder alt sind, ob wir wissen nicht, wenn Gottes Zweck erfüllt sein wird oder beendet. Gott nimmt manchmal kleine Babys, um zu zeigen, wie er ihre kleine Seele leiten kann. Alles, was er tut, ist für einen Zweck. Und er sagte noch, nicht mal der Sperling kann vom Himmel herunterfallen, ohne dass er es weiß. Und alles geht zu seinem Zweck, zu der bestimmten Stunde und Zeit. Es ist alles in seinem göttlichen Plan. Nichts kann es zerstören. Oh, welche Versicherung für Abraham, nachdem er Gott gefunden hatte und er wusste, dass Gott einen Zweck hatte und dass in diesem Zweck würde er durch Abraham und Sarah einen Sohn hervorbringen und durch diesen Sohn Isaak würde der Herr Jesus kommen. Und in diesem Zweck brachte er hervor Sarah und Abraham und er würde sie zu einem großen Volk machen und diesen Sohn hervorbringen. Er nahm die schlechteste Person, die da sein könnte, um es zu tun. Oh, wie befremdend sich Gott in mysteriöser Weise bewegt. Schaut, wenn er ein Kind hervorbringen wollte in eine Welt, dann hätte er eine Frau genommen, die fruchtbar war. Und er hätte einen Mann genommen, der nicht steril war. Wie Abraham und Sarah, sie waren seit vielen, vielen Jahren verheiratet und sie war unfruchtbar. Sie konnte kein Kind großziehen. Und es schaute, es werde so sein, dass er sich vielleicht eine junge Frau hätte nehmen sollen, die fruchtbar wäre, damit das Kind hervorkommt. Aber Gott wollte seine Gnade hervorbringen. Gott nimmt es, Sachen, Dinge zu nehmen, die nicht sind. Gott nimmt Dinge, die nicht sind, um etwas daraus zu machen, denn er ist ein Schöpfer. Darum nahm er dich und mich. Wir waren nichts, damit er uns zu seinen Kindern machen konnte, aus von uns, die wir nur aus durcheinander verloren, blind waren. Und er liebte uns, um uns seine geliebten Kinder zu machen. Dieses ist Gottes Zweck, das zu tun. Und dann wiederum, es schien, Gott hätte sich eine junge Frau und einen jungen Mann ausgesucht, um das zu tun. Eine junge Frau und ein junger Mann, die gerade verheiratet waren. Und er sagt, ihr hattet jetzt keine Kinder. Und ich werde euch euren ersten Sohn gegeben, dass er geboren wird. Und er wird mein Isaak sein. Aber Gott erwählte einen Mann, der 75 Jahre alt war und eine Frau mit 65 Jahren alt, um seinen Zweck auszuführen, um euch zu zeigen, dass ihr beides jung oder alt sein könnt. Gott kann immer noch und wird seinen Zweck wirken. Sicherlich. Und als Abraham 75 war, bekam er die Verheißung Gottes und er sagte es Sarah. Und der Teufel sagte, wisst ihr was? Ich werde das mal noch ein bisschen verschieben. Ich glaube, wenn ich sie ausharren lasse, werden sie den Glauben verlieren und es kann nicht geschehen. Sie sind schon zitterig mit 75, wenn ich es nur noch für eine kleine Weile aufhalten kann. Und er hielt es fest, bis Abraham und Sarah vom Alter gebeugt waren, graue Haare und eingefallene Schultern. Und das zeigt uns, dass nichts seinen Zweck besiegen kann. Selbst der Tod kann seinen Zweck nicht besiegen. Abraham war so gut wie tot und Sarahs Mutterleib war tot seit 40 Jahren. Aber nichts kann Gottes Zweck besiegen. Ihr Leib war alt und mit Falten und die Milchdrüsen waren ausgetrocknet. Ihr Herz war so schwach, sie hätte nicht ein Kind gebären können. Aber Gott lässt uns diese Dinge wissen, dass sein Zweck niemals besiegt werden kann. Er hat Sarah verwandelt und hat sie zu einer jungen Frau gemacht. Und er nahm einen Mann 100 Jahre alt und hat ihn zurück in seine Jugend verwandelt. Egal wie vernunftlos dies erscheinen mag, Gott gab die Verheißung. Und Abraham hat nicht gezweifelt an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Und er wurde stark, gab Gott die Ehre und er hielt ihn dafür, dass er in der Lage war, das zu tun, was er verheißen hatte. Wie sollten wir sein heute Morgen? Wir sind die Kinder seiner Verheißung. Wir, die wir tot in Christus sind, sind Abrahams Samen und sind Erben mit ihm in der Verheißung. Und egal, wie viel Krankheit kommt, was für einen Tod wir sterben, durch wie viel Armut wir durchgehen, Gottes Zweck kann nicht besiegt werden. Er wird uns aufrichten, denn wo ich lebe, lebt auch ihr. Das ist unsere Hoffnung. Und ich weiß, heute ist mein Geburtstag. Ich werde ein alter Mann. Ich schaue mich selbst im Spiegel an und ich sehe, dass dieser kleine Junge, der diese Versammlung hier aufgebaut hat, ist nicht der kleine Junge mehr. Er ist ein alter Mann geworden, gebeugte Schultern, der Bart wird grau und das Haar fällt aus. Aber nichts kann den Zweck Gottes besiegen. Nichts kann es tun. Deshalb ruhe ich versichert auf der Verheißung, weil ich lebe, lebt ihr auch. Ich vereine mich mit Hiob aus alten Zeiten. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am letzten Tag wird er auf der Erde stehen. Es ist der Zweck, den Gott hatte. Ich muss diesem Zweck dienen. Mein ganzes Leben muss in seinen Zweck hineingebracht werden und in sein Programm. Jeder von uns in dieser Weise. Gott hat einen Zweck, wo Abraham aus alten Zeiten, er konnte durchhalten, denn er sah, ohne dass er sah den, der unsichtbar, denn es war der Zweck Gottes, dass er wusste, dass Gott ihm die Verheißung gegeben hatte. Und egal wie gegensätzlich alles schien, Gott hat Abraham die Verheißung gegeben. Und Gott hat seine Verheißung erfüllt. Er tat es für Abraham, er tat es für alle Kinder und er wird seine Verheißung erfüllen. Es war Mose. Ihm wurde die gesamte Weisheit der Ägypter gelehrt. Und er wusste, dass Gott einen Zweck in seinem Leben hatte. Es war Josef, seine Mutter, die ihr kleines Lieblingbaby nahm. Das schönste Baby in der Welt zu dieser Zeit, ein süßer kleiner Kerl, und hat ihn in eine Arche gelegt und hat ihn in den Nil hinausgeschoben, wo die Krokodile fett geworden sind von kleinen Hebräerkindern, denn sie haben sie den Krokodilen gefüttert, und sie nahm ihr Baby und hat ihn direkt hinausgeschoben in die Kiefern des Todes, denn sie wusste, dass Gottes Zweck nicht besiegt werden konnte. Gott Abraham hat sich um das Kind gekümmert und brachte ihn zu dem Zweck, für den du ihn hervorgebracht hast. Es gab nicht genug Wasser im Nil, um ihn ertrinken zu lassen. Es gab nicht genug Krokodile in der ganzen Welt, die ihn hätten verschlucken können. Er war Gottes Auserwählter. Und so wie er von Gott erwählt war für diesen Zweck, so sind wir Gottes Erwählte heute, dass wir glauben an die Auferstehung des Herrn Jesus. Und es gibt keine Bomben, keine Hölle, nichts, was Gottes Zweck zerstören kann. Wir werden in die Auferstehung kommen. Es ist die Verheißung, die wir von Gott haben, Gottes Zweck. Und Mose, als er volle 40 Jahre alt wurde, ein Mann mittleren Alters, und er wurde ausgebildet in der Schule, aber Gott hat eine raue Weise manchmal, um seinen Zweck zu erfüllen. Wie er Moses nahm zurück auf die Rückseite der Wüste, und er hörte das Schreien, und alles lief ihm hinterher, dass er dort in der Wüste stolperte. Und dort hinten, alleine in der Wüste, dort, wo der Wind heulte und die Skorpione und die Kobras waren, und alleine draußen in der Wüste, bis er bald verdorben ist. Es war nichts, was Gottes Zweck besiegen kann. Gott hatte Moses hervorgebracht und Mose musste tun, was Gott ihm gesagt hatte. Denn Gottes Zweck kann nicht besiegt werden. Es war unser Typ heute Morgen, Hiob, als er in seiner tiefsten Verzweiflung war, als alle seine Reichtümer von ihm hinweggenommen wurden, seine Kinder waren tot, sein Leib war übersät mit Beulen und er war in der größten Verzweiflung, in der er je drin war. Er saß aus dem Ascherhaufen, wo die Vögel mit einer Scherbe hat er dann an sich geschabt und seine Frau an der Tür. Warum verdammst du nicht Gott und sterbst? Und die Mitglieder seiner Gemeinde hatten ihm den Rücken zugewandt für 7 Tage und haben ihn angeklagt, wo sie ihn hätten trösten sollen. Aber sie haben ihn angeklagt, ein geheimer Sünder zu sein. Sie haben ihn angeklagt, zurückgefallen zu sein. Es war in dieser großen Stunde, in dieser großen, monumentalen Zeit, als Gott Hiob nahm auf den heiligen Sand, wo er jeden Gläubigen hinnimmt, zu einer Erfahrung auf der Rückseite der Wüste, so wie er es mit Mose tat, zu dem kleinen Schrank, geheimen Schrank, wo ich hingenommen hatte, dort bei dem Kohlehütte, wo ich es empfangen hat. Gott hat einen Ort und einen Zweck und eine Zeit. Und als er Hiob in diesem Zustand hatte, dann hatte er ihn auf dem heiligen Sand und er würde ihm offenbaren etwas, was niemals hinweggehen würde. Oh, auf diesen heiligen Sand. Er muss jedes wahre Kind dorthin nehmen. Er nimmt dich an diese Orte, wo der Teufel niemals, wo kein Teufel jemals hinkommen kann. Und es gibt keinen Lehrer, der es dir hinweg erklären kann. Er gibt dir etwas auf diesem Sand dort hinten, eine Erfahrung, die du niemals vergessen wirst, solange wie die Zeitalter sind. Egal wie atheistisch deine Mutter, dein Vater, dein Ehemann, deine Frau, deine Kollegen sind, jeder wahre Gläubige hat diesen Platz, wo Gott ihm begegnet ist. Es gibt keinen, der ausgelassen wurde. Jeder Gläubige hat es. Jede Person, die geboren ist aus dem Königreich Gottes, kennt diesen Platz, die Minute, diese Stunde, als Gott ihn hineingenommen hatte. Und auf diesem heiligen Sand, in der Gegenwart des brennenden Busches, tat er etwas für diesen Gläubigen, das all die Geistlichkeit dieser Welt nicht zerstören kann. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht zerstören. Auf diesem Felsen der geistigen Offenbarung des wiederauferstandenen Jesus. Auf diesem Fels, Hiob in seiner Verzweiflung, je alles war ihm weggegangen, seine Frau hatte sich gegen ihn gewandt und klagte ihn an. All seine Gläubigen und Freunde hatten sich gegen ihn gewandt, denn sie hatte nur eine Theologie. Und der ganze Rest hat sich gegen ihn gewandt, aber Gott sagte, komm hierher, Hiob. Ich werde dir etwas geben, mein Junge. Ich werde dir einen Platz in dir geben, das in etwas in dich hineinlegen, das alle Teufel der Hölle nicht herausschütteln können. Und wenn jeder Lehrer dieser Welt dich anklagen mag, auf eine oder andere Weise, aber du wirst dich nie bewegen. Wisst ihr, was er tat? Er hat einfach den Vorhang ein bisschen gehoben und gesagt, Hiob, schau hinüber. Und was sah Hiob? Was meint ihr, was er sah? Er sah das Ostern zum ersten Mal. Er sah das erste Ostern und er schrie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oh, was für ein gesegneter Ort, um dort zu sein. Jeder Mann, der von Gott auserwählt ist und jede Frau und jedes Kind kommt an diesen Ort auf dem heiligen Sand, wo Gott den Vorhang hebt und dich sehen lässt, sei die Kraft seiner Auferstehung. Ihr wisst dann, dass er lebt und so können wir wie Hiob rufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am letzten Tag wird er stehen auf der Erde. Und auch wenn die Würmer, die meinen Leib zerstört haben, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Das war die erste Sicht von Ostern. Er hat einen Propheten ausrufen lassen und die Donner haben gebrüllt und die Blitze geblitzt. Er sah Ostern zum ersten Mal. Wann hat er es gesehen? Nicht, als er seine fein gewebten Kleider anhatte. Nicht, als er sein Haar gekämmt hatte, vielleicht richtig auf den Punkt. Nicht, als er bei seiner besten Gesundheit war, sondern als er in Schwierigkeiten war. Als er lag in den Schwierigkeiten dieser Stunde, fast nahe am Tode, dann sah er Ostern und dort sah er die erste Auferstehung. Oh, es war gleich für dich und mich. Es war dort, als wir auf dem Altar lagen, bis wir bereit waren zu sterben und sagen, Herr, tue etwas für mich. Es war dann, als Gott den Vorhang hob. Und wir haben Ostern gesehen. Wir sahen Ostern nicht so, wie die Theologen es tun. Wir empfangen Ostern nicht, indem wir neue Kleider tragen. Wir empfangen Ostern nicht mit Kaninchen und farbigen Eiern. Wir sehen Ostern in der Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das war das wahre Ostern. Und als er schrie, hat Gott mit Feuer geantwortet. Es war David, als er abgelehnt wurde und verbannt. Es war, nachdem David gesündigt hatte und dieses schreckliche Verbrechen begangen hatte. Es war David, als er durcheinander war und sein Sohn genommen wurde, die Freude seines Herzens. Es war David, der Prophet, der König, der ausrief, als er sah, dass er alt wurde und er in den Staub der Erde zurückkehren musste. Es war David, der sagte, nun wird mein Fleisch in Hoffnung ruhen, denn er wird nicht zulassen, dass sein Heiliger die Verwesung sieht, noch wird er seine Seele in der Hölle zurücklassen. Das war David in seiner schlechtesten Zeit, als David durcheinander war und bekümmert und fast die Stunde des Todes, als Gott den Vorhang für ihn hob. Und er sagte, schau, David. Und David sagte, mein Fleisch ruht in Hoffnung. Denn er wird nicht zulassen, dass sein Heiliger die Verwesung sieht, noch wird er seine Seele in der Hölle lassen. So wird mein Fleisch in Hoffnung ruhen. Oh, es ist in dieser Stunde, Freunde. Es ist zu dieser Zeit. Es ist in dieser entscheidenden, kreuzigenden Stunde, wo wir die Auferstehung sehen. Und es ist in der Zeit, dass wenn Gott seine Liebe und wo Gott es liebt, seine Gnade zu zeigen. Es ist in dieser Zeit, wo Gott seine Kinder trösten will. Die dunkle Stunde, die die Welt je gesehen hat, war der Karfreitag, als alle Hoffnungen, von der geschrieben war, weil die Hoffnung, die sie hatten, war geschrieben auf dem Papier. Alles vielleicht, was ein Philosoph gesagt hatte, aber dort starb der Prinz des Lebens auf Golgatha. Es war die dunkelste Stunde, die die Welt je sah, aber Ostern hat die helleste Stunde, die die Welt je gesehen hat, hervorgebracht. Denn aller Aberglaube und aller Zweifel und alle Furcht wurde hinweggenommen, als Gott ihn auferweckte. Warum war es dunkel? Was macht die Dunkelheit? Als ich sagte über die Vögel, über die Blumen, warum die Osterlilien blühen zu Ostern, warum singen die Vögel am Frühling im Jahr und warum kommt die Blüte? Denn es kommt der Sommer. Wie ist es im Februar, der schlimmste Monat, den wir haben? Der Winter ist herausgekommen und der Winter nimmt seinen letzten Schlag und dann bewegt er sich zurück, um den Weg, dem Leben den Weg zu bereiten. Tod hat den letzten Schlag getan. Es muss zurückbewegt werden, damit das Leben den Platz einnehmen kann. Warum ist es dunkel vor dem Tag? Es ist am dunkelsten, bevor der Tag kommt. Die Wissenschaftler sagen, es ist das Licht. Es ist das Licht, das drängt, das hervorkommt, herunterüberkommt. Die Sonne kommt herum um die Welt und das Licht drückt die Dunkelheit zusammen und sie tut ihren letzten Schlag. Dann kann sie nicht mehr widerstehen. Die Dunkelheit kann niemals in Gegenwart des Lichtes stehen. Sie kann es nicht tun. Das Licht ist 10 Millionen Mal stärker als die Dunkelheit. So können Licht und Dunkelheit nicht zusammenwohnen. Und wenn das Licht sich erhebt, dann senkt sich die Dunkelheit und wird dicht. Es drückt sie zusammen. Es ist so, wie wenn ihr Tinte in eine Weiche reinwirft. Sie ist nicht mehr da. Es gibt keine Dunkelheit der Tinte, wenn sie in die Bleiche hineingeworfen wird. Sie wird selbst zur Bleiche. Oh, so ist es mit der Sünde. Wenn es hineingeworfen wird in das Blut des Erlösers, dann ist sie einfach nicht mehr da. Es ist hinweggegangen. Kein Wunder, er sagte, in das Meer des Vergessens, die Wanne von Gottes Bleiche, wo es niemals mehr gefunden werden kann, es fällt auseinander und ist nicht mehr. So ist es mit der Sünde. Wenn ihr einmal die wahre Auferstehung seht und der Preis, der bezahlt wurde für die Auferstehung, die Dunkelheit zieht sich zusammen. Denn bald wird sie verschwinden. Und sobald das Licht hervorkommt, ist die Dunkelheit nicht mehr. Wo geht sie hin? Was ist geschehen mit der Dunkelheit vor ein paar Stunden, die um dieses Tabernakel hing? Sie kann jetzt nicht da sein, denn die Sonne scheint. Wo ist es hingegangen? Welchen Teil hat es aufgehoben? Wo ist es hinuntergegangen? Es war nicht mehr da. Und der Grund, warum es dunkel war, es war kein Licht mehr dort. Und der Grund, warum Menschen Hoffnung hatten, war, warum der Mensch Hoffnung hatte, es gab keine Auferstehung. Aber Ostern hat die Auferstehung hervorgebracht. Jetzt gibt es keine Dunkelheit mehr, es ist Licht. Wir wandeln diesem Licht, diesem schönen Licht, das kommt, wo die Tautropfen der Gnade hell glänzen. Scheine um uns herum, bei Tag und bei Nacht. Jesus, das Licht der Welt. Die Nacht drückt sich zusammen. Ich bringe das auf die Nationen. Dies ist die dunkelste Stunde. Die dunkelste Stunde, die die Welt je gesehen hat. Selbst die Natur erzittert. In einem einzigen Moment kann diese ganze Welt zu Pulver werden. Was würde geschehen mit der Reaktion, wenn eine Wasserstoffbombe und oder diese großen Bomben zusammenkommen? Die Atomreaktion, jeder Baum, jedes Gras, alles, jeder Zweig, jeder Zweck, jede Person, alles würde in Stücke zerbrechen und zu Säuren zurück werden. Seht, was es ist. Die gesamte Welt zittert. Dort sind Bomben bereit. Alles scheint zur rechten Zeit gesetzt zu sein. Und auch die Dunkelheit an ihre Zeit zu setzen. Aber wie viel mehr Licht muss es haben? Was macht es so dunkel? Was bringt diese Dinge hervor? Die Gemeinde hat keine Gemeinschaft mehr. Wir streiten miteinander. Oh, ich bin ein Methodist. Ich bin ein Presbyterianer. Ich bin ein Pfingstler, Gemeinde Gottes. I'm Assemblies. Aber könnt ihr nicht sehen, Kinder? Wenn das alles ist, worauf wir stehen, dann sind wir die traurigsten Menschen in der Welt. Ich bin so froh für einen kleinen heiligen Ort, ein kleiner Platz unten in Ohio, dort in einer Kohlehütte, wo eines Abends Gott den Vorhang für mich hob und Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstler, alle sind hinweggeflohen, denn ich sah Ostern und ich sah Jesus als meinen Erlöser, ich sah ihn im Leben der Auferstehung. Er, der an mich glaubt, auch wenn er tot wäre, würde er leben. Wer lebt und glaubt, soll niemals sterben. Ich sehe ihn als den einzigen King und Herr, König und Herrscher, der einzige Sache, die mir helfen könnte, der einzige Geber ewigen Lebens, der einzige, der meine Krankheit nehmen könnte und mich auferstehen lassen in den letzten Tagen. Er ließ mich schauen hinter den Vorhang. Ich sehe ihn. Die Auferstehung. Dann schließe ich mich Hiob an. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nachdem es keine Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstlern mehr gibt, wird mein Erlöser immer noch leben, genauso. Ihr mögt sagen, nun, das ist so oder so, entweder du tust dies oder das. Ich weiß es besser. Denn ich habe hinter den Vorhang der Zeit geschaut. Ich war auf dem heiligen Sand mit jedem Gläubigen hier drinnen. Und es gibt keinen Teufel, der diesen Sand berühren kann. Kein Doktor der Theologie kann dieses hinweg erklären. Er hat mich geheilt, als ich krank war. Er rettete mich, als ich verloren war. Er lebt für immer. Frag mich, woher ich weiß, dass er lebt. Er lebt in meinem Herzen. Er ist nicht tot, sondern von den Toten auferstanden. Und diese große Dunkelheit, die über die Erde schwingt jetzt, es ist nichts anderes als zu erklären, dass das Licht seinen Weg hierher drängt. Wenn der Tod so nah hängt, dass es noch eine Stunde nur wäre. In einer Stunde von jetzt könnte die Welt ihrem Tod begegnen. Wenn der Tod so nahe hängt, was tut es? Es ist das Heraufkommen des Lichts. Es ist die Auferstehung, das Ostern für alles Gott, für alle Kinder Gottes hängt niedrig. Es drängt, die Engel kommen herunter. Der große Heilige Geist zieht ein, die Dunkelheit fordert ihren letzten Tribut, das Licht wird bald hier sein, Christus wird kommen, die Hoffnung aller Zeitalter. Eine wahre Auferstehung für alle Gläubige, denn wir werden Anteil mit ihm haben an seiner Auferstehung, so wie wir Anteil hatten an seinem Leiden. Er, der mit mir leidet, wird mit mir regieren. Oh, muss ich nach Hause getragen werden auf einem Blumenbett der Leichtigkeit, während andere kämpfen mussten um den Preis gewinnen und durch blutige Meere segeln. Ich muss kämpfen und wenn ich regieren muss, wecke du meinen Mut, Herr, ist mein Gebet. Ich möchte nicht gehen wie ein Feigling. Ich muss nicht gehen, ob mein Haupt gebeugt ist, als ob etwas Schlimmes wäre. All die Dunkelheit und alles, was sie tun. Aber ich muss mein Haupt erheben und mit meinem Haupt unter den Adlern wandeln, indem ich dies weiß, dass ich ihn kenne in der Kraft seiner Auferstehung, weil er lebt, leben auch wir. Weil er von den Toten auferstanden ist, werde auch ich auferstehen und ihr sollt auferstehen. Das ist, was Ostern dem Gläubigen bedeutet. Vor einiger Zeit, der Erste Weltkrieg, und sie hatten das Gas, das sie warfen, wie Senfgas oder Chlorgas, und es war gefährlich, und es würde alles vergiften, die Blätter würden sterben, die Bäume sterben, das Gras würde sterben, und dieses Senfgas würde alles verbrennen, wenn sie es warfen. Und ein Kaplan an einem Ostermorgen, er ging dort durch die Zelte der Verwundeten und wo die Sterbenden lagen, und eine Rotkreuzschwester kam, und die Jungen waren so lange in der Front, sie waren so müde. Und sie hatte einen Strauß auch von Rosen in ihrer Hand. Und sie ging an jeder Trage vorbei, wo die Jungen lagen und weinten. Es war Ostern, aber was für ein Ostern für sie. Die Flugzeuge flogen, die Bomben fielen. Sie nahm eine Rose und gab sie jedem Jungen und sagte, Gott segne dich, Junge, Gott segne dich, Bruder. Und diese Soldaten haben die Rose ergriffen und weinten, denn sie wussten, dass die Rose gewachsen ist in einem Land, wo sie hingehörten. Bruder, heute Morgen sind wir in einer Welt von gefährlichen Giftgasen. Wir sind in einer Welt, wo es alle möglichen Lehren gibt, die sagen, dass es keine Auferstehung gibt und keine göttliche Heilung oder dies und das nicht gibt. Aber meine Rotkreuzschwester, aber der Heilige Geist kommt und bringt uns hinüber dort zu den heiligen Sand von Gottes Gnade und gießt in unsere Herzen aus eine kleine Marke von einem Land auf der anderen Seite des Flusses. Er sagte, Predigerfreund, er sagte, ich stand dort und ich weinte so, bis ich sagte, einer der Jungen ging mit dem Motorrad zu der Frontlinie und es war dort in La Salle-Lorraine. Er sagte, er ging dort, um dort eine Untersuchung zu machen und ich sagte, Sergeant, kann ich mit dir fahren? Er sagte, sicherlich, Kaplan, komm mit. Und er sagte, ich möchte einfach mit dir fahren. Er sagte, in Ordnung, komm. Und wir fuhren, bis wir dort auf den gebleichte Wüste kamen, wo kein Stück Gras oder nichts mehr war. Und er sagte, während er dort sein Material einsammelte und die Botschaft oder die Sachen einsammelte, was er tun sollte, ich ging ein bisschen herum. Ich dachte, oh, ist das nicht, was für eine Art von Ostern, dort in diesem Land, wo die Bomben alle Gebäude zu Boden geschlagen haben, wo die Bäume runtergemacht sind mit Maschinengewehrkugeln. Es gibt noch nicht mal einen Fleck Gras, der übrig ist. Er sagte, oh Gott, dies ist das Bild von der Welt in einem dieser Tage. Wenn die Sünde ihren Preis verlangt, dann wird das Bild sein. Und er sagte, meine Augen und mein Sinn wurden von einem Felsblock angelockt. Und ich ging dorthin und dachte, Herr, was möchtest du mich, dass ich bei diesem Felsen stehe? Er sagte, ich hob den Fels hoch und unten drunter war eine kleine Osterlilie, die ihren Kopf aussteckte. Es wurde geschützt durch den Sturm. Und all das Giftgas hat ihm nichts ausgemacht, denn es war unter dem Fels verborgen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was die Welt sagt, Herr, hüte mich im Fels des Heils. Und wenn die Stürme vorüber sind, lass mich den mein Haupt des Lebens wieder heben, weil er lebt, leben auch wir. Was kann der Gläubige sagen, der auf diesen Sand war und Zeugnis ablegte? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Gemeinde, die Welt, sie gehen heute zur Gemeinde heute Morgen. Viele von ihnen zeigen den neuen Mantel und den neuen Hut, aber sie werden am nächsten Ostern nicht mehr sehen. Sie gehen, um sich zu zeigen in einer Welt der Eitelkeit. Viele von diesen Gemeinden verstecken sich hinter ihren Sünden, weil sie an einer großen Organisation teilgehören. Ich bin da, ich gehöre denen an, ich gehöre denen an. Das ist alles, was sie wissen. Das ist alles, was sie glauben. Aber tun wir heute Morgen durch die Gnade Gottes. Wir stehen an einem Ort, wo Moses stand. Wir stehen an einem Platz, wo Hiob stand. Wir stehen an einem Ort, wo David gestanden hat. Und wir schreien mit unserer gesamten Stimme, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in den letzten Tagen wird er auf dieser Erde stehen. Und auch wenn die Würmer meinen Leib zerstört haben, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Ich werde ihn selbst sehen. Meine Augen werden ihn sehen und kein anderer. Wir haben nichts in die Welt gebracht. Alles Eitelkeit und Stolz. Wir werden nichts mitnehmen. Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Aber eines wusste er, mein Erlöser lebt. Nicht er wird leben, nein, er lebt. Das ist eine für ewige Fortsetzung. Er lebt. Und Jesus lebte, weil er lebte, leben auch wir. Lass uns die Häupter beugen einen Moment, um mit Gebet zu schließen. Oh, heute, mein armer, altersschwacher Freund, wenn du niemals zu diesem Ort gekommen bist, du sagst, ich bin viele Male in der Versammlung gewesen, Bruder Branham. Das ist wunderbar und ich schätze dieses. Oh, ich bin in anderen Gemeinden gewesen. Ich habe feine Prediger sprechen gehört. Das ist wunderbar. Ich lese meine Bibel. Das ist fein. Aber bist du jemals an den Platz gekommen, wo er den Vorhang für dich hochgehoben hat? An diesen heiligen Ort, wo eine Erfahrung dein Herz traf, dass du weißt, Ostern ist nicht ein Märchen, dass du weißt, Ostern ist nicht der Nikolaus, sondern irgendeine Fiktion von dir, sondern dass du selber weißt, dass er lebt und dass, weil er lebt, du auch lebst. Wenn du dieses niemals erfahren hast, dieses ist die beste Zeit in der Welt, dass Gott den Vorhang für dich heute aufhebt. Jesus lebt, er ist hier auf Erden heute Morgen, er ist dein Heiland heute, vielleicht ist er morgen dein Richter. Hattest du niemals das erfahren, wenn du niemals die Erfahrung hast, heb die Hand und sag, Gott sei mir gnädig, ich glaube jetzt. Die Person dort mit ihren Händen, Gott segne dich, Herr. Vielleicht jemand anderes, hebt die Hand. Alle, die noch nicht diese Erfahrung gehabt haben, hebt die Hand und sagt, Gott, heute Morgen in deiner eigenen göttlichen Weise, ich muss dir nicht sagen, wie du es mir geben sollst, aber in deiner eigenen göttlichen Weise, Herr, willst du mich an diesen Ort nehmen, wo etwas in meinem Herzen geschieht? Ich habe meine Hoch und Runter, hinein hinaus, aber ich kann nicht festhalten. Aber lass dies ein wahres Ostern mit Abendmahl sein. Nimm mich an diesen Ort auf die Rückseite der Wüste und forme du mein Herz jetzt und gib mir, lass mich auf diesem heiligen Sand stehen, damit kein Dämon oder irgendetwas es mir jeden wegnehmen kann. Und ich weiß, dass es wahr ist. Lass mich schauen hinter den Vorhang der Zeit für morgen. Deshalb komme ich heute Morgen. Ich habe den Prediger gehört, wie es erklärt hat. Ich möchte, dass du es mir offenbarst. Heb die Hand. Gott segne dich, Frau. Gott segne dich, junger Mann, dort hinten. Gott sei mit euch. Zu meiner Linken, oben dort im Gang, zu meiner Linken, würde irgendjemand sagen, Gott sei mir heute gnädig. Gott segne dich dort drüben im Gang. Raise your hand, say, God be merciful. Hebt die Hand und sagt, Gott sei mir gnädig. God bless you, young lady. Gott segne dich, junge Frau. Ich habe Heimweh und ich bin müde und ich möchte Jesus hören. Ich möchte hören die süßen Glocken des Hafens. Es würde meinen Vater leuchten und alle Angst hinwegnehmen. Herr, lass mich schauen hinter den Vorhang der Zeit. Lass mich nur ein bisschen schauen, Jesus zu sehen in seiner Auferstehung. Würde noch ein anderer sein, bevor wir im Gebet schließen? Seid aufrichtig, hebt die Hand. Ich habe nie die Taufe des Heiligen Geistes bekommen, Bruder Branham. Davon spreche ich jetzt. Das ist die einzige Weise, wie ihr Erben der Verheißung werden könnt, durch die Taufe des Heiligen Geistes. Ihr wisst das. Das ist eure Geburt, der Heilige Sand. Gott segne dich, Frau. Gott segne dich da hinten, Sohn. Gott segne dich, Herr. Gott segne dich, Frau. Gott segne dich dort hinten. Gott segne dich, Herr. Gott segne dich, junger Mann. Herr, lass mich schauen hinter den Vorhang der Zeit. Lass mich leben, zurücklassend den Vorhang der Sorge und von Angst. Lass mich die süßen Glocken des Hafens erklingen hören. Es würde meinen Pfad erleuchten und alle Angst hinwegnehmen. Alle Angst hinwegnehmen. Herr, lass mich schauen hinter den Vorhang der Zeit. Wenn ihr an diesem Ort steht und ihr wisst nicht, wo ihr seid, vielleicht 10 oder 15 Hände erhoben. Ich fühle, hier sind mehr an diesem Ostermorgen. Warum hebt ihr nicht die Hand und sagt, Herr, hier bin ich? Und wenn wir das Wasser öffnen haben nach 11 Uhr, ich werde in dem Wasser sein. Ich werde zur Taufe hinuntergehen, damit ich auferweckt werden kann in der Neue des Lebens und mit ihr wandeln, Herr. Ich möchte in den Vorhang der Zeit schauen. Ich möchte eine Erfahrung haben an diesem Ostermorgen, dass ich zu jeder Zeit im Leben sagen kann, ja, ich stand dort in einem alten Blocktabernakel am Ostermorgen und Gott hat den Vorhang für mich erhoben und ich schaute dort hinter meine Gemeinde, bedeutete nichts. Es war nichts auf Erden, was mir noch viel bedeutete. Dort habe ich alles ausverkauft, was ich hatte. Und ich bekaufte die Perle des großen Preises. Ich nahm Jesus als meinen Erlöser an. Ich erhebe jetzt meine Hand. Herr Gott, sei mir gnädig. Denn Herr, ich möchte schauen den Vorhang der Zeit. Noch ein anderer, bevor wir schließen. Teurer Gott, dies ist ein feierlicher Moment. Wir erfreuen uns der Segnung. Wir haben das Wort genossen und des Wortes erfreut. Wir haben uns mehr genossen, als wir erklären konnten. Die Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns diese große Versicherung gegeben hat, dass wir hinübergetreten sind vom Tod ins Leben. Und da sind die, die jetzt gegenwärtig sind und die Hände erhoben haben. Vielleicht, wenn sie ausgebildet worden in einer religiösen Schule, sie mögen Kerzen gebrannt haben oder Gebete über Rosenkranzen wiederholen. Sie mögen einer Denunkonfession beigetreten sein, irgendwie eingetaucht, Wasser auf ihr Haupt oder besprengt. Sie mögen die Satzung der Apostel wiederholt haben, aber sie haben niemals den heiligen Sand erreicht. Und sie sind niemals an diesen Platz gekommen, wie Hiob es tat, wie Moses, wie Abraham, wie all deine Kinder es taten. Sie sind niemals an den Ort gekommen, wie die Jünger, die zum Grab gingen an dem Morgen und fanden, dass er hinweggegangen war. Gewähre es, Herr, jetzt, dass diese, die ihre Hände erhoben haben, dass der große Heilige Geist in ihre Herzen kommt und das große Werk in ihnen vollbringt. Um das, dieses bitten wir dich jetzt. Teuerster Herr, sie sind deine, sie sind die Frucht der Botschaft. Ich bitte, du segnest sie in wunderbarer Weise. Gib ihnen die Taufe des Heiligen Geistes. Und wir wissen es nicht, wir mögen kein weiteres Ostern sehen. Kein Zweifel, es sind hier, die werden es nicht sehen. Ostern ist wie ein Gedächtnis. Aber Herr, mögen Sie das wahre Ostern sehen, den einen Herrn, wenn ihr Leib zurückformen wird zu jungen Menschen und Frauen, wenn sie vom Grab hervorkommen, für immer zu leben. Segne sie, Herr, sie sind dein. Du warst der, der sie gezogen hat, denn es ist geschrieben, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Jetzt sind sie dein. Wenn du sie ziehst, wenn du nah genug bekommst, dass sie die Hände in die Luft erheben, dann bist du nah genug, dass den Rest des Werks, das ist dein Vater, gewähre, dass es die Zeit des Friedens für sie ist. Danke dir für alle, die ihre Entscheidung vor langer Zeit getroffen haben und das neue Leben erfahren haben, die auf dem heiligen Sand stehen. Wir sind hier, um zu frohlocken, in der Hoffnung des Kommen des Herrn Jesus. Und dann werden wir mit ihm Gemeinschaft haben in seiner Auferstehung. Möge dein Geist uns führen und uns leiten, während wir weiterreisen. Gib uns eine große Versammlung heute um 9.30 Uhr und heile die Kranken und Geplagten. Und mögen diese, die nie eingetaucht worden sind, heute zum Grab kommen und sich wieder auferstehen im Grab des Wassers. Herr, so wie es gegeben wurde durch deinen, unseren Herrn, nach der Auferstehung sagte, geh in alle Welt, predigt das Evangelium. Er, der glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Gewähre es, Herr, gib uns eine große Nacht heute Abend. Tu es, Vater, einen großen Tag. Mögen wir uns lange der Gegenwart Gottes erfreuen. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Es ist etwas mit diesem alten Lied, das mich berührt. Wenn die Dunkelheit hinweg ist, was geschieht? Das Licht. Lasst es singen zur Ehre des Herrn. Jeder zusammen. Wir wandeln in dem Licht. Ein wunderbares Licht. Komm, wo die Tautropfen der Gnade hell leuchten. Als er vorkam Ostermorgen, hat er die Dunkelheit zerbrochen. Sie floh hinweg. Nun steht er als das Licht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung und hiernach. Alles in allem ist in ihm. Liebt ihr ihn nicht? Wie viele lieben ihn? Hebt die Hände. Das ist gut. Gebt einander die Hände, der bei euch sitzt, während wir singen.
To the left, to the back, to the front.